Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Liebe Zumutungsgemeinde, mit dankbar selbstbewussten Worten von Matthias Claudius grüße ich Sie zum heutigen Gottesdienst, den wir feiern unter dem Thema »Erzähl mir vom Frieden«. Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Unsere Freude am Menschsein sollen wir täglich besingen, so meint es der Dichter vor knapp 250 Jahren. Dankbarkeit für die Gattung Mensch. Das scheint angesichts der menschengemachten Not und des Krieges in der Welt schwierig. Ob ein Umweg über die Natur hilft, ob es hilft zu singen, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Der Text, den Sie vermutlich kennen und der aktuell sehr oft in Kirchen gesungen ist, stammt vom jüdischen Schriftsteller Shalom Ben-Churin, der 1913 in Deutschland geboren wurde. Er wurde von den Nationalsozialisten mehrfach verhaftet und floh 1935 nach Israel. Mitten im Zweiten Weltkrieg dichtete er diese Zeilen. Den Mandelbaum gab es wirklich. Er stand hinter dem Haus des Dichters. Er konnte ihn von seinem Arbeitszimmer aus sehen. Es war eine furchtbare Zeit, 1942, und Shalom Ben-Churin sah nach draußen und er sah, wie die Mandelblüten aufgingen. Und er fasste in Worte, was er sah und was er fühlte und was er glaubte. Viel später traf der Liedermacher Fritz Baltruweit den jüdischen Dichter in Jerusalem und er spielte ihm das Lied vor vom Mandelbaum. Shalom Ben-Churin sagte im Gespräch zu seiner Frau: Ich bin wohl der erste jüdische Autor, der in ein evangelisches Kirchengesangbuch aufgenommen wird. Darauf meinte sie ganz trocken: Der zweite, denn König David war schon vor dir. Das klingt wunderbar, dankbar, selbstbewusst. Im Gefühl der Dankbarkeit wollen wir singen, heute zum orthodoxen Osterfest, das auch Russen und Ukrainer zu feiern versuchen. Freunde, dass der Mandelzweig, wir schlagen unser evangelisches Gesangbuch auf, die Nummer 659. Auf Ihrem Liedblatt sehen Sie in Kleinstformat ein Wandgemälde. Das Wandgemälde ist im Original zu sehen in einem Gemeindehaus einer reformierten Kirche in einer Kleinstadt im Bundesstaat New York. Buntes, friedvolles Nebeneinander und Miteinander. Leben an strömendem Wasser. Menschen und Pflanzen. Gemeinschaft und für sich sein dürfen. Noten im Dreivierteltakt. Harfe und Trompete. Tanz auf den Sonnenstrahlen. Und Gebet. Ein Altar und ein Taufstein, Kerzen, das Kreuz, eine Friedenstaube fliegt über das Wasser. Für mich ein sehr wichtiges Hoffnungsbild zur Zeit, das den Kriegsbildern in den Zeitungen und in unseren Herzen und Köpfen trotzen will. Es ist gemalt zu den Worten des Psalms 1, wer weiß, vielleicht von König David. Diesen Psalm möchte ich mit Ihnen beten, und weil wir hier mit Bäumen verglichen werden, ist es vielleicht schön, wenn wir darum aufstehen. Gut ist, dass du nicht tust, was schlecht ist, nicht hinter Schwindlern herläufst, nicht mit Schuft und Schänder heulst, nicht mit den Zultern zuckst, Schuft und Schänder, ach, so ist die Welt. Gut ist, dass du gute Worte überdenkst und willst. Hab den Nächsten lieb. Der ist wie du. Dem Flüchtling, dem Armen schaffe Recht. Präg sie in das Herz deines Verstandes, diese Worte. Sprich sie vor dich hin. Gesegnet bist du, ein Baum, gepflanzt an strömendem Wasser. Früchte wirst du tragen, Blätter welken nicht. Es wird dir gut gehen. Amen.
Thank you.
Güte und Glück und Lachen kann ansteckend sein. Angst auch. Angst ruft danach, dass etwas getan wird. Am besten alles. Repression, Prävention, alles miteinander, alles durcheinander, so viel wie möglich. Angst ist ansteckend. Angst macht süchtig. Angst vergröbert und vergrößert. Es war vor 5 Jahren, 2017, da haben der Fotograf Armin Smailovic und der Autor Dirk Gieselmann eine Reise durch Deutschland unternommen, um, wie sie sagten, unser Land zu vermessen. Sie fragten sich damals, 2017, sind wir im Krieg? Sind wir im Frieden? Sie haben 100 Orte gesehen, 100 Fotos gemacht und 100 Reportagen geschrieben. Nach der Reise veröffentlichten sie einen Atlas der Angst, wie sie ihn nannten. Was ist das für eine Reise, die ihr macht? Fragt mein Sohn, 5 Jahre alt, am Tag des Aufbruchs. Er sitzt auf meinem blauen Koffer, als würde er ihn erst freigeben, wenn ihn die Antwort zufrieden stellt. Ein skeptischer Zöllner. Wir machen eine Reise durch Deutschland, sage ich. Das ist weit, sagt mein Sohn. Warum macht ihr denn eine so weite Reise? Weil wir Angst haben, müsste ich sagen, um dieses Land und vor diesem Land. Und wir wollen wissen, woher sie kommt. Aber ich will meinem Sohn, 5 Jahre alt, doch keine Angst machen. Ich wünschte, ich hätte selbst keine Angst. Ich wünschte, ich wäre er. Deutschland hat sich verändert, sage ich also zu ihm. Es ist nicht mehr so, wie es war, als wir so alt waren wie du. Und wir wollen wissen, warum das so ist. Ist es jetzt schöner oder nicht mehr so schön? Fragt mein Sohn. Ich weiß es nicht, sage ich. Wir müssen mal nachschauen. Ja, sagt mein Sohn, schaut mal nach. Und er hebt sich von dem blauen Koffer. Nicht, dass es noch jemand kaputt gemacht hat. Seit dem 24. Februar sprechen wir in der Schule mit den Kindern und Jugendlichen über den Krieg in der Ukraine. Natürlich nicht dauernd. Manchmal. Vorsichtig antworten wir Erwachsenen auf die Fragen, die uns gestellt werden. Schüler und Schülerinnen planen, Lebensmittel zu sammeln in unserer Schule für die Altdorfer Tafeln. Etwas tun können, das wäre doch gut. Und nach den Osterferien kommen zu uns ans Gymnasium, an den anderen Schulen, hier sind schon Kinder, ukrainische Kinder und Jugendliche. Im Nürnberger Land sind vermutlich, so genau weiß man das nicht, 1000 Menschen aus der Ukraine angekommen, meistens Mütter mit ihren Kindern. Viele wohnen bei Gastfamilien, manche haben eigene Wohnungen. Zu unserem Osterfest vor einer Woche waren noch zwei Familien in der Sammelunterkunft in der Sporthalle. Und die Geflüchteten aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Jemen, sehen wir sie auch? Als ich Kind war, in den 70er und 80er Jahren, da kannte ich die Angst vor einem dritten Weltkrieg hier in Europa. Die Angst hatte ich mit dem Mauerfall 1989 irgendwie vergessen. Jetzt ist sie wieder da. Haben wir versäumt, den kalten Kriegern zuzuhören? Haben wir uns die letzten 30 Jahre um die falschen Probleme gekümmert? Am 7. Juli 2017 nahmen 122 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen den Atomwaffenverbotsantrag an, der die vollkommene Abschaffung solcher Waffen zum Ziel hat. Die neuen Atomwaffenländer und ihre Alliierten gehörten nicht zu den Unterzeichnern. Aber die internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen bekam 2017 den Friedensnobelpreis. Aber erst einmal muss der furchtbare Krieg in der Ukraine zu einem Waffenstillstand kommen. Antikriegslieder haben wieder Konjunktur. Sag mir, wo die Blumen sind, wurde 1962 weltbekannt, kurz vor der Kuba-Krise. Marlene Dietrich sang die deutsche Version des Liedes vom US-amerikanischen Musiker Peter Seegers. Zentrale Passagen dieses Liedes stammen übrigens aus einem ukrainischen Volkslied, das Russen und Ukrainer gleichermaßen vertraut ist. Es ist im Original ein Kettenlied. Wo sind die Gänse? Sie liefen ins Schilf. Wo ist das Schilf hin? Von Mädchen gemäht. Wo sind die Mädchen? Verheiratet längst. Und wo sind die Kosaken? Sie sind fort in den Krieg. Dieses Lied hat also Peter Seegers um- und fortgeschrieben. Sie kennen es. Als Kind hatte ich etwas Angst vor diesem Lied. Ich dachte, es verbietet mir, Blumen zu pflücken. Denn wer mit sowas anfängt, landet vielleicht schließlich in Kriegszeiten. Und außerdem schienen mir Männer, die Frauen, so heißt es im deutschen Text, die Frauen nehmen, gefährlich. Heute weiß ich, dass vielleicht das die Angst meiner Großmutter nicht meine Angst ist. Im englischen Original klingt es ganz anders. Da heißt es, dass die jungen Frauen zu den Männern hingehen, selbstbestimmt. Draußen vor der Kirche, am aktuell viel diskutierten Kriegerdenkmal, zwischen Mülleimer und Wellnessliege, können Sie das englische Original lesen, wenn Sie wollen. Aber trotzdem stellt sich auch bei den ersten beiden, vielleicht harmlosen Strophen, das Vergnügen nicht so ein. Vielleicht, weil wir Strophe 3 bis 5 kennen. Und pflücken die Mädchen schließlich ahnungslos Friedhofsblumen? Jedenfalls sollten sie sich nicht genötigt fühlen, mitzusingen, wenn sie nicht möchten. Dann hören sie einfach nur zu. Gegen den Krieg zu sein, ist singend wie hörend gleichermaßen gut. Was meinen wir, wenn wir vom Frieden sprechen? Der norwegische Friedensforscher Johan Galtung unterscheidet zwischen dem engen Friedensbegriff, Frieden meint hier die Abwesenheit von Krieg, und dem weiten Friedensbegriff. Dieser positive Frieden meint nicht nur Abwesenheit von kriegerischer direkter Gewalt, sondern die Abwesenheit von indirekter Gewalt wie Ausbeutung und Repression. Und nimmt man diese Unterscheidung ernst, muss hinterfragt werden, ob der seit über 70 Jahren in Deutschland anhaltende Zustand tatsächlich als Zustand des Friedens bezeichnet werden kann. Durch die Globalisierung hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte das extreme Wohlstandsungleichgewicht zwischen Süden und Norden weiter verschärft. Menschenrechtsverletzungen werden in andere Länder ausgelagert, beispielsweise durch den Import von Textilien, deren Herstellungsbedingungen in Deutschland nicht zulässig wären. Oder durch das Paktieren mit Diktaturen an den Außengrenzen der EU. Oberflächlich scheint Deutschland in Frieden zu leben. Bezieht man jedoch die indirekte Gewalt ein, so sind wir Bürgerinnen und Bürger einer westlichen Industrienation ein übermächtiger Gegner im Kampf ums Überleben in anderen Teilen der Erde. Ein Kampf, der gegenüber den Opfern von militärischer Gewalt ein Vielfaches von Menschenleben fordert. Mehr als 8000 Kleinkinder sterben täglich, vor allem in Entwicklungsländern, am Hunger. Verschließt man davon nicht die Augen, dass wir zumindest indirekt mitverantwortlich dafür sind, kann von einem Zustand des Friedens wohl kaum die Rede sein. Deswegen hat man sich in der Diskussion auch verabschiedet davon, Frieden als einen Zustand zu denken. Nein, man spricht bescheidener von Frieden als einem dynamischen Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit. Für diejenigen, die sich unermüdlich für den Frieden einsetzen, bedeutet das einerseits, den eigenen Anteil am Unfrieden in der Welt anzuerkennen und das Engagement für den Frieden als eine niemals gänzlich zu bewältigende Aufgabe zu begreifen. Lange galt das Militär als der offensichtlichste Widersacher im Bemühen um den Frieden. Wenn aber Frieden durch das Recht zu sichern sei, braucht man dann nicht auch die Durchsetzung dieses Rechts unter Umständen mit Gewalt? In ähnlicher Weise wie der Widerspruch von militärischer Gewalt und Frieden wurde auch der Zusammenhang von Frieden und Gerechtigkeit in Frage gestellt. Frieden kann vielleicht dann erst wirklich erreicht werden, wenn auf Gerechtigkeit verzichtet wird? Wie auch immer, nicht verändert hat sich, dass Frieden das zu Erstrebende und Krieg das zu Vermeidende ist. Gott ist gefährlich, schrieb der Soziologe Ulrich Beck. Religion tötet, Religion darf an Jugendliche unter 18 Jahren nicht weitergegeben werden. Nun ja, Religionen stehen also nicht im Ruf besonderer Friedensstifter, was in starkem Kontrast zu ihrem Anspruch ist. Kein Glaubender würde bestreiten, dass der Frieden auf Erden ein zentrales Thema ihrer jeweiligen Religion ist. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, der gegenwärtige Dalai Lama zeigen in lokalen und sozialen Konflikten, aber auch in Kriegen und Bürgerkriegen, unter Diktaturen und Besatzungen, haben sich religiöse Akteure wirkungsvoll gegen Gewalt gestellt und aktiv Konflikte beigelegt. Und sie sind nicht die einzigen Ikonen. Beispiele gibt es viele. Natürlich gibt es das Phänomen religiös motivierter Gewalt. Natürlich. Die Terroranschläge von Paris und Brüssel und Berlin führen uns das ebenso vor Augen wie die Menschen, die vor dem IS-Terror und Verfolgung in Syrien, Myanmar und anderswo fliehen. Natürlich. Wie kommt das, dass Religion mitunter zu tun hat mit Konflikten? Die Konfliktforschung unterscheidet. Interessenkonflikte drehen sich primär um die Verteilung knapper Güter und die Sicherung des Zugangs zu ihnen. Solche Interessen werden oft ohne Gewalt geklärt, aber nicht immer. Wo es dann, wie meist, keinen eindeutigen Sieger gibt, besinnen sich die Streitenden dann erst nach zigtausend von Toten, zerstörten Städten und ganzen Landstrichen auf die Möglichkeiten einer Verhandlungslösung. Sofern es dann immer noch um einen Interessenkonflikt geht, bleibt die Tür offen für Verständigung und Kompromisse. Anders sieht es aus, wenn es sich um Wertekonflikte handelt. Da geht es dann um ideologische Grundlagen, um Ideen, um Wahrheiten, um Weltanschauungen, Werte, Kultur, Erziehung, eben all das, was eine Gruppe oder eine Nation ausmacht, um ihre Identität. Im Wertekonflikt geht es ums Ganze. Und da sind Kompromisse naturgemäß schwieriger. In Wertekonflikten sind die Menschen leichter zu mobilisieren, die Gewaltbereitschaft steigt und auch die Opferbereitschaft. Und eben darum bemühen sich die Mächtigen, Interessenkonflikte bewusst ideologisch aufzuladen, damit ein Wertekonflikt daraus wird. Und da erweist sich die Religion leider als sehr effektives Mittel. Doch es ist naiv zu glauben, ohne Religion wäre die Welt friedlicher. Säkulare Ideologien stehen der religiösen Aufladung in nichts nach. Religionen sind keineswegs notwendig, um Kriege zu führen. Im Gegenteil. Religiös motivierte Menschen sind besonders geeignet, um Frieden zu bewirken. Konfliktparteien bringen ihnen oft einen Vertrauensvorschuss entgegen. Eine religiös begründete Motivation, Frieden zu stiften, ist nachvollziehbar, sagen viele, weil Gewaltverneinung in allen religiösen Traditionen überliefert ist. Religiöse Akteure gelten vielfach als unabhängig und uneigennützig und fair, als kompetent, insbesondere im Blick auf tiefer liegende Konflikte wie Schuld und Versöhnung und Reue. Religiöse Akteure sind oft ungefährlich, weil sie oft nicht mit Zwang arbeiten, sondern auf ihre Überzeugungskraft angewiesen sind. Religiöse Akteure, also das, was wir sein können, sind beharrlich und verlässlich und lassen Betroffene nicht im Stich. Musik ist nicht Shalom. Damit nerve ich meine Schülerinnen und Schüler in der 6. Klasse und so steht es auch in unserem Schulbuch. Pax ist nicht Shalom. Die Pax Romana wurde durch Kriege errichtet und gesichert und zeigt sich für die Besiegten ambivalent. Die römische Vorstellung von Frieden wird mit Ruhe und Friedensschlüssen bezeichnet und dem Recht des Stärkeren. Der hebräische Begriff Shalom meint an vielen Stellen der Bibel etwas anderes. Frieden im Sinne von Shalom kann bedeuten Wohlergehen, Unversehrtheit, Wachstum, Unbefangenheit. Also so etwas wie im Bild von Psalm 1. Womit nicht gesagt sein sollen, dass das Alte Testament ein pazifistisches Buch wäre, natürlich nicht. Das Micha-Buch erzählt vom wunderbaren Umschmieden der Schwerter in Pflugscharen. Dieser Vers ist ein Motto der Friedensbewegung geworden. Doch das Joel-Buch dreht diesen Gedanken um und sagt das Umschmieden der Pflugscharen in Schwerter an. Das wäre mal wieder ein Kettenlied. Die Sehnsucht nach Frieden und das Hervorheben unserer menschlichen Verantwortung, diesen mit Gottes Hilfe zu realisieren, durchzieht das ganze Alte Testament. Frieden zu verkünden, wo keiner ist oder wo er nur die eigenen liebgewordenen Systeme rechtfertigt, das wird von den Propheten heftig kritisiert. Nichts jedoch wenden sie dagegen ein, Frieden zu erhoffen und mitzugestalten. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, wir singen. Ich lese aus der Bergpredigt, das hätten Sie sich denken können. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Wucht der Gebote der Bergpredigt hat auch 2000 Jahre danach nicht abgenommen. Erlittenes Unrecht in übermäßiger Weise hinzunehmen, den entehrenden Schlag ins Gesicht, die Pfändung des wärmenden Kleides, die im Besatzungsrecht legitime Nötigung, Wegweiser und Lastenträger der Römer zu sein. Der Feind, von dem Jesus hier spricht, ist ganz konkret. Wer dich bittet, dem gib. Liebt eure Feinde und teile vor allem die Menschheit nicht ein in Gut und Böse. Ob das dann der Frieden ist? Christus ist unser Frieden, heißt es im Epheserbrief. Frieden ist also nicht nur ein Ziel, nicht nur ein Ideal, sondern Frieden hat ein Gesicht und einen Namen und eine Geschichte. Wenn wir glauben, dass Christus hier bei uns ist, zum Beispiel hier unter dem Passionsweg und unter dem Osterkreuz, dann heißt das, hier ist Frieden, hier bei uns, in uns und um uns. Frieden ist, wo wir einander ansehen. Frieden ist, wo wir beten und singen. Wo wir füreinander da sind und gemeinsam Lasten tragen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, verspricht Jesus. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein wenig schizoid veranlagt. Ich bin auch gerne allein, aber momentan verstehe ich sehr gut, wie sehr wir einander brauchen. Wir, das Licht der Welt und das Salz der Erde. Vielleicht sind alle Bemühungen um den Frieden bei uns und in der Welt wie ein großes Gebet an Gott. Ein großes Danken und Bitten und Fragen und Antworten. Als Töchter und als Söhne Gottes, als Gottes Ebenbilder, als immer wieder Scheiternde, aber als wundersam Geliebte. Christus, dein Licht, wir singen. Auf ihrem Liedblatt sehen Sie eine Illustration zum friedlichsten aller Friedenstexte des Alten Testaments. Ich lese aus dem Propheten Jesaja: Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Das Bild vor Ihnen stammt von dem Quäker Edward Hicks. Er ist 1780 geboren und er hat diese Szene immer und immer wieder gemalt, man schätzt 100 Mal. Immer ein wenig anders, aber immer mit William Penn im Hintergrund. William Penn gründet im Oktober 1682 den Staat Pennsylvania in der friedlichen Verhandlung mit den indianischen Stämmen. Er selbst im Kavaliershut mit blauer Schärpe, die Häuptlinge im Federschmuck. Alle hatten die Waffen abgelegt, Kinder desselben Vaters. Man kann nachlesen, was versprochen wurde, dass ein jeder gelobe, böse Gerüchte über den anderen nicht zu glauben und ihre Herkunft aufzudecken. Ich und meine Kinder sind vom Wunsch erfüllt, euch kein Übles zu tun. Mit euch in Frieden wollen wir leben und euch helfen. 1682 versprochen und gehalten. Himmlischer Erden auf Frieden, himmlischer Frieden auf Erden. Die Vision des Propheten Jesaja neben dem Treffen der Europäer und der Indianer. Die Gefährlichkeit der Tiere und Menschen füreinander aufgehoben. Zu den Waffen, Leute? Doch weshalb und was sollen wir dort? Der Feind steht im Land. Na und? Ein Stuhl wird's noch geben. Setz dich zu uns, Feind. Selbst du brauchst im Land nicht zu stehen. Erhebt euch. Wozu und was soll's? Wir sitzen doch gerade so schön. Gewonnen hat und er kriegt einen Kuss, wer der Menschheit beim Überleben hilft. Zum Beispiel, indem er Stühle besorgt oder Fragen stellt. Ja, dies vor allem. Was meint ihr, Freunde? Vielleicht ist der Weg zum Frieden wirklich mit Fragezeichen gepflastert? Kleines Senfkorn Hoffnung.
Thank you.
versuche mich zu sputen, die 12 Uhr Glocken machen mir Stress. Die Kollekte der vergangenen Zumutungen sind unbedingt abzukündigen. 793,40 Euro waren gegeben für die Ukraine-Hilfe. Die Kollekte, um die wir Sie heute bitten, wenn Sie Geld dalassen wollen, ist für Wings of Hope bestimmt. Das ist eine Stiftung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der Name kommt von einem Kinderbild, gemalt von einem Mädchen aus Sarajevo, das mit seinen Eltern aus der Heimat vertrieben worden war. Und es hat Schmetterlinge gemalt und nannte das Bild Schmetterlinge leben kurz. Das Bild rührte Menschen so an, dass sie Hilfe organisierten. Und seit dem Jugoslawienkrieg besteht diese Stiftung. Sie kümmert sich um traumatisierte Menschen, hält Vorträge, macht Veranstaltungen und Freizeiten für Menschen mit traumatischen Erfahrungen und Therapien. Aktuell ist die Stiftung unterwegs in Bosnien-Herzegowina, in Kurdistan, Irak, in Zentralamerika, Brasilien, Israel, Palästina und in Deutschland. Hier habe ich Sie kennengelernt, im Haus Eckstein. Die kommenden Zumutungen sind etwas ganz Besonderes. Am 22.05. um 11 Uhr, das ist noch nicht besonders, aber wir feiern dort 25 plus 2 Jahre Zumutungen in Altdorf. Vor 2 Jahren wäre der richtige Termin gewesen, aber da war auch Pandemie. Deswegen am 22.05. Thema Zukunftsmusik, Festgottesdienst und Feier mit Musik im Park Rosenau. Wir gehen schwer davon aus, dass es nicht regnet. Wenn doch, Sie finden es auf Ihrem kleinen Zettel, gibt es einen Alternativort. Den Gottesdienst gestalten Pfarrer Günther Breitenbach und Musik gibt es jede Menge von Uli Reuter, Wim Scheuerlein, Norbert Hiller und andere. Ich möchte mit Ihnen beten und bitte Sie dazu aufzustehen. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.